So, nochmal ganz offiziell guten Morgen von hier vorn. Wir alle kennen das, denke ich. Wir planen einen Ausflug oder wir planen einen Urlaub, eine Freizeit oder vielleicht auch nur den Wocheneinkauf. Und plötzlich kommt irgendwas dazwischen und wirft unsere ganzen Pläne über den Haufen. Im Deutschen gibt es dafür das Sprichwort: Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Und wenn wir jetzt gleich unseren Bibeltext für heute lesen, dann wird deutlich, dass es auch schon vor 2000 Jahren so war, dass Dinge anders liefen als geplant. Wir lesen Apostelgeschichte 15, die Verse, also ab Vers 35 bis Kapitel 16, Vers 15. Also Apostelgeschichte 15, ab Vers 35 bis Kapitel 16, Vers 15. Paulus und Barnabas blieben dann in Antiochia, indem sie das Wort des Herrn lehrten und die Heilsbotschaft mit noch vielen anderen verkündigten. Nach einiger Zeit aber sagte Paulus zu Barnabas: Lass uns doch wieder ausziehen und in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, uns nach den Brüdern umsehen, wie es mit ihnen steht. Nun wollte Barnabas auch den Johannes mit dem Beinamen Markus wieder mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für recht, einen Mann mitzunehmen, der sich das vorige Mal in Pamphylien von ihnen getrennt und sie nicht auf das Arbeitsfeld begleitet hatte. So kam es denn zwischen den beiden zu einem hitzigen Streit, infolgedessen sie sich voneinander trennten. Barnabas nahm den Markus zu sich und fuhr zu Schiff nach Zypern. Paulus dagegen wählte sich Silas zum Begleiter und trat mit ihm die Landreise an, nachdem er vor den Brüdern der Gnade des Herrn anbefohlen worden war. Er durchzog zunächst Syrien und Zilizien und stärkte die dortigen Gemeinden. Weiter kam er dann auch nach Derbe und Lystra, und siehe, hier war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubig gewordenen Jüdin, aber eines griechischen Vaters, dem von den Brüdern in Lystra und Ikonium ein empfehlendes Zeugnis ausgestellt wurde. Paulus wünschte, diesen als Begleiter auf der Reise zu haben, so nahm er denn ihn zu sich und vollzog die Beschneidung an ihm mit Rücksicht auf die Juden, die in jenen Gegenden wohnhaft waren. Denn es wussten ja alle, dass sein Vater ein Grieche war. Auf ihrer Wanderung durch die Städte machten sie den Gläubigen dort zur Pflicht, die vor den Aposteln und Ältesten in Jerusalem beschlossenen Satzungen zu beobachten. So wurden denn die Gemeinden von ihnen im Glauben gestärkt und nahmen täglich an Zahl zu. Sie zogen dann weiter durch Phrygien und das galatische Land, weil sie von dem Heiligen Geist daran gehindert wurden, die Heilsbotschaft in Asien zu verkündigen. Als sie aber in die Nähe von Mysien gekommen waren, machten sie den Versuch, nach Bithynien zu gelangen, doch der Geist Jesu gestattete es ihnen nicht. Sie zogen vielmehr an der Grenze von Mysien hin und kamen so an die Küste nach Troas hinunter. Hier erschien dem Paulus nachts ein Traumgesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und sprach die Bitte gegen ihn aus: Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Als er diese Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sofort eine Gelegenheit, nach Mazedonien zu gelangen, weil wir aus ihr schlossen, dass Gott uns dazu berufen habe, ihnen die Heilsbotschaft zu verkündigen. So segelten wir denn von Troas ab und fuhren geradewegs nach Samotarke, am folgenden Tage nach Neapolis und von dort nach Philippi, welches die erste Stadt des mazedonischen Bezirks ist, eine römische Kolonie. In dieser Stadt blieben wir einige Tage und gingen am Sabbattage zum Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Wir setzten uns dort nieder und redeten zu den Frauen, die sich da versammelt hatten. Unter den Zuhörerinnen befand sich auch eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira. Ihr öffnete der Herr das Herz, sodass sie den Worten des Paulus Beachtung schenkte. Als sie sich dann samt ihren Hausgenossen hatte taufen lassen, sprach sie die Bitte aus: Wenn ihr wirklich in mir eine treue Jüngerin des Herrn erkannt habt, so kommt in mein Haus und wohnt bei mir. So nötigte sie uns zu sich. Ja, ich möchte noch mal gerne kurz beten, ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass wir die Apostelgeschichte haben, die uns so ehrlich berichtet von Schwierigkeiten, aber auch von den Freuden, die es so gab. Danke, dass wir ja hier heute sehen, wie das Evangelium nach Europa kam. Danke dafür, Herr Jesus, dass du es bist, der seine Gemeinde baut. Und ich bitte dich darum, dass du ja, uns hilfst, ja, zu hören, was du uns zu sagen hast, dass du mir die richtigen Worte gibst und ja, uns allen einfach ein offenes Herz für das, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Ja, ich habe die Predigt einfach mal genannt. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ihr habt schon gemerkt, da werden manche Pläne über den Haufen geworfen, hier in diesem kurzen Abschnitt. Wir haben drei Punkte, die wir uns heute kurz anschauen wollen. Der erste heißt, ein Streit mit Folgen. Der zweite, von Gott herausgefordert. Und der dritte, kleine Anfänge sind Gottes Möglichkeiten. Fangen an mit dem Streit, ein Streit mit Folgen. Wenn man sich die Verse 35 und 36 von Kapitel 15 durchliest, dann klingt es doch so richtig schön und idyllisch. So richtig tolles Gemeindeleben. Paulus und Barnabas, die predigen in Antiochia und viele andere predigen auch mit. Es gibt also Männer dort, die sich rufen lassen in den Dienst, die gerne sagen, ja, ich bereite auch mal eine Predigt vor, ja, ich gehe auch mal da vorne hin und sag was weiter. Und die sich einfach gebrauchen lassen wollen von Gott in seinem Reich. Eine blühende und wachsende Gemeindearbeit dort in Antiochia, sodass Paulus sagen kann, guten Gewissens, ich überlasse diese Arbeit den Brüdern hier vor Ort und ziehe mal weiter, um in den anderen Städten, die ich bereits bereist habe, nach dem Rechten zu sehen oder um die Brüder dort zu stärken, um die Geschwister dort zu stärken. Und er möchte gerne den Barnabas mitnehmen auf dieser Reise, für diesen Besuchsdienst, weil zu zweit ist so eine Reise ja immer schöner als alleine. Und jetzt wird diese Idylle auf einmal gestört. Denn der Barnabas, der möchte gerne noch den Markus mitnehmen, oder Johannes Markus. Und Paulus ist strikt dagegen. Also kommt es zum Streit. Und das muss für die beiden, für Paulus und Barnabas, ja wie so ein Blitz aus heiterem Himmel gewesen sein. Gerade eben läuft noch alles gut. Und dann kommt auf einmal dieser erbitterte Streit wie aus dem Nichts. Der dann sogar dazu führt, dass die beiden, Barnabas und Paulus, sich trennen. Dass sie so erbittert sind, dass sie getrennte Wege gehen. Und ich finde es schön, dass das Neue Testament da so ehrlich ist, dass es nicht verschwiegen wird und irgendwie so unter den Teppich gekehrt. Ist ja nicht gerade ein Ruhmesblatt für Paulus und Barnabas, sondern das Neue Testament berichtet uns ehrlich davon, dass es auch zwischen solchen geistlichen Größen wie Paulus und Barnabas zum Streit kam. Auch die beiden waren eben nur Menschen. Aber noch schöner als die Ehrlichkeit über den Streit ist, dass wir sehen, dass diese Erbitterung auch überwunden wurde. Nicht jetzt hier in der Apostelgeschichte, da lesen wir da nichts davon, aber im ersten Korintherbrief, da schreibt der Paulus über den Barnabas so, dass man sehen kann, zwischen den beiden steht nichts mehr. Und auch von Markus, den Paulus hier ja strikt ablehnt für diese zweite Missionsreise, lesen wir zum Beispiel im zweiten Timotheusbrief, dass er ihn später als einen treuen Mitarbeiter sieht. Eben diesen Markus, den er hier nicht mitnehmen wollte. Also wir sehen, unter Christen gibt es Streit, das gehört leider auch dazu, aber die Liebe, die sich eben nicht erbittern lässt, die behält letztlich doch die Oberhand. So soll es sein. Und durch die Trennung von Paulus und Barnabas kommt es noch zu einem positiven Effekt. Jetzt ziehen nämlich nicht nur ein Missionsteam los, sondern es ziehen zwei Missionsteams los in die Welt. Barnabas und Markus fahren nach Zypern. Leider wird uns in der Apostelgeschichte nichts davon berichtet, was sie dort getan haben. Und der Paulus, der gewinnt einen neuen Mitarbeiter für sich, für die Mission, nämlich den Silas, und zieht mit ihm durch Syrien und Zilizien, um eben dort die Gemeinden zu ermutigen, die auf der ersten Missionsreise gegründet wurden. Unterwegs lernen sie dann auch den Timotheus kennen, der dann gleich mit ihnen ziehen darf und ein intensives Jüngerschaftstraining bekommt. Es kam also anders als geplant, aber es war gut. Und ich glaube, dass Paulus und Barnabas unter diesem Streit gelitten haben, den sie hatten, die beiden. dass es nicht einfach spurlos an ihnen vorbeiging, weil sie waren ja beides Diener Jesu. Sie wollten das tun, was Jesus gefällt, und sie waren ja schon gemeinsam unterwegs gewesen. Sie kannten sich gut, haben gemeinsam gedient, haben gemeinsam vieles schon erlebt, und da ist dieser Streit sicherlich nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen. Aber wie groß ist unser Gott, dass er sogar aus so einem Streit noch was Gutes machen kann? Ich denke, in unserem Leben gibt es auch immer wieder Situationen, die sehr herausfordernd sind, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir vor Problemen stehen, die scheinbar nicht zu lösen sind, wo wir niedergeschlagen sind, deprimiert sind. Aber unser Herr kann eben aus diesen Dingen was Gutes machen. Er hält unser Leben in seiner Hand und wir dürfen ihm zutrauen, dass er es gut macht. Ich neige so ein bisschen zum Verzagtsein. Wenn ihr mir das nicht glaubt, könnt ihr gerne mit meiner Frau reden, die kann das bestätigen. Mir geht es immer wieder so, dass bestimmte Dinge einfach vor mir stehen wie so ein riesiger Berg und ich keine Ahnung habe, wie ich das anpacken soll. Diese Woche, die sich jetzt dem Ende neigt mit diesem Sonntag, das war so eine Sache. Jeder Tag, der war vollgepackt mit irgendwelchen wichtigen privaten oder beruflichen Dingen, sodass ich mir schon letzten Sonntag gedacht habe, boah, wenn die Woche bloß schon vorbei wäre. Und letztlich war es dann aber so, dass ich doch jeden Tag dieser Woche einfach Tag für Tag annehmen konnte. Und es war teilweise herausfordernd und auch teilweise frustrierend, aber im Großen und Ganzen war es doch wirklich gut. Und tatsächlich hatte ich auch richtig schöne Begegnungen in dieser Woche, die wirklich gut getan haben. So Lichtblicke in diesem ganzen Stress drin. Und ich bin so froh, dass unser Herr größer ist als unsere Probleme. Größer ist als meine Probleme. Das war der erste Punkt, ein Streit mit Folgen. Und wir kommen zum zweiten, von Gott herausgefordert. Der Wunsch von Paulus war ja ursprünglich loszuziehen und die Gemeinden zu stärken, die er gegründet hatte. Und im Verlauf dieser Ermutigungstournee, da kam er dann auch nach Lystra. Und Lystra war eben die Stadt, in der er damals von diesem aufgehetzten Mob gesteinigt worden war. Die dann dachten, er wäre tot und haben ihn liegen lassen. Er ist dann wieder aufgestanden, hat noch gelebt, ist damals schon zurück nach Lystra. Aber ich weiß nicht, wie es ihm jetzt geht. Jetzt kommt er, da zieht er durch die Landschaft und sieht in der Ferne diese Stadt am Horizont. Und ja, auf der einen Seite ist sicherlich der Wunsch da, die Geschwister dort zu treffen, sie zu stärken, zu ermutigen. Auf der anderen Seite kamen sicherlich auch diese Erinnerungen hoch, diese hässlichen Erinnerungen an diesen wütenden Mob, an die Steinewerfer. Und für mich wäre das eine große Herausforderung gewesen, in diese Stadt wieder reinzugehen. Und deswegen finde ich es von Paulus sehr vorbildlich, wie er sich dieser Herausforderung stellt und dorthin geht und ja, die Geschwister stärkt. Und Gott stellt sich zu dem. Er ermutigt ihn noch dadurch, dass er dort den Timotheus kennenlernt. Ein junger Mann, der ihm im weiteren Verlauf seines Lebens noch eine sehr große Hilfe sein wird. Allerdings ist mit diesem Timotheus auch schon wieder die nächste Herausforderung verbunden, weil Timotheus ja der Sohn einer jüdischen Frau und eines heidnischen Mannes war. Diesen Timotheus hätte es eigentlich gar nicht geben dürfen, weil eigentlich war es den Israeliten verboten, sich mit einem anderen Volk zu vermischen, jemand aus einem anderen Volk zu heiraten. Das ist also die erste Herausforderung, dass dieser Timotheus ja, ein Mischlingskind ist, wie immer man es auch nennen möchte. Diese Abstammung war die erste Herausforderung und mit dieser Abstammung war verbunden, dass der Timotheus auch nicht beschnitten war. Der heidnische Vater hat keinen Wert auf diese Beschneidung gelegt und die jüdische Mutter, der war es vielleicht egal, weil ihr auch das andere Gebot Gottes damals egal war, als sie diesen Mann genommen hat. Und dass Timotheus nicht beschnitten war, war deswegen eine Herausforderung, weil Paulus ja in seinen Missionsreisen immer so vorgegangen ist, dass er in den jeweiligen Städten, wo er hinkam, die Synagogen der Juden aufgesucht hat. Und dort in diesen Synagogen, da waren die verstreuten Juden, die haben sich getroffen jeden Sabbat, um Gott anzubeten. Und diese Juden, die wussten, dass sie auf den Messias warten. Wenn er dort hinkam, dann musste er nicht bei Adam und Eva anfangen und ihnen erklären, wie Gott den Heilsweg bisher gezeichnet hat, von Adam und Eva an bis hin zu den kleinen Propheten, sondern er konnte direkt an diese Messias-Hoffnung der Juden anknüpfen und ihnen sagen, Christus, Jesus ist der Messias, auf den ihr wartet, auf den wir als jüdisches Volk warten. Deswegen war das ja sein Vorgehen, um dort diesen Menschen, die von Gott ja bereits vorbereitet waren, durch diese Hoffnung auf den Messias, ihnen Jesus als den Christus zu verkünden. Wenn er jetzt aber in so eine Synagoge hineinkommt und einen jungen Mann dabei hat, der nicht beschnitten ist, ist das natürlich eine Schwierigkeit, weil die Juden um die Unbeschnittenen einen großen Bogen gemacht haben. Das war also das Dilemma, in dem er irgendwie steckt, weil auf der anderen Seite ja das Apostelkonzil, vielleicht erinnert ihr euch noch an die letzten Predigten, ganz klar gemacht hat, es ist nicht nötig, dass sich die Heiden beschneiden lassen. Muss nicht sein. Ist nicht heilsnotwendig. Absolut nicht. Und deswegen steckt in einer gewissen Zwickmühle hier drin der Paulus. Auf der einen Seite seine Missionsstrategie, die bisher gut aufging, auf der anderen Seite das Apostelkonzil, das sagt, Beschneidung ist nicht nötig. Und wo man ihm jetzt vorwerfen könnte, er würde doch in die Gesetzlichkeit zurückfallen. Das war die Herausforderung, vor der er stand. Und letztlich entschließt sich aber doch dazu, Timotheus beschneiden zu lassen. Nicht, weil es heilsnotwendig wäre, sondern um die Juden, die er mit dem Evangelium erreichen wollte, nicht vor den Kopf zu stoßen. Und so ist manchmal in unserem Leben als Christ schwierig, sich richtig zu entscheiden. Manchmal sind es wirklich heikle Fragen, vor denen wir als Christen stehen. Und ob bestimmte Verhaltensweisen falsch oder richtig sind, hängt oft auch von der jeweiligen Situation ab. Also bitte nicht falsch verstehen, es ist immer falsch, Ehebruch zu begehen. Es ist immer falsch, einen Mord zu begehen. Es ist immer falsch, zu stehlen oder zu lügen. Aber bei vielen Dingen kommt es einfach auch darauf an, warum ich sie tue. Der Herr sieht unser Herz an und er weiß, ob du dieses oder jenes tust, um ihn damit zu ehren oder ob du es tust, um damit von Menschen geehrt zu werden. Er kennt deine und er kennt auch meine Beweggründe und auf die kommt es letztlich an. Der Herr sieht das Herz an. Und da müssen wir auch ehrlich vor uns sein, weil ja, Gott es sowieso weiß, wie es aussieht. Deswegen frag dich ruhig mal, warum tue ich denn das eine oder andere oder lasse das eine oder andere? Tue ich es wirklich für den Herrn oder tue ich es aus anderen Gründen? Und was ich an der Reise von Paulus auch interessant finde, ist, dass sie eigentlich als Ermutigungsreise für die bestehenden Gemeinden geplant war. Und dann aber spätestens in Philippi zur Missionsreise wird. Paulus hat sich von Jesus gebrauchen lassen, war für ihn unterwegs und in seinem Unterwegssein wird er vom Herrn gelenkt. Jesus schließt bestimmte Türen zu und er öffnet andere. Und das sehen wir wieder, es kommt einfach öfter anders, als man denkt. Und Gott fordert uns heraus, das auch anzunehmen, solche Planänderungen. Und ich glaube, in unserem Leben als Christ, da kommt es wirklich auch darauf an, dass wir hingehen, dass wir bereit sind, uns gebrauchen zu lassen, dass wir bereit sind zu dienen. Und dann kann uns Jesus auch, während wir hingehen und ihm dienen, lenken. So wie ein Auto, das auf dem Parkplatz steht, da kann ich mich reinsetzen, kann das Lenkrad ganz nach links drehen oder ganz nach rechts. Aber das Auto wird nicht in diese Richtung fahren, weil es nicht rollt. Erst wenn das Auto rollt, kann ich mit dem Lenkrad auch wirklich die Richtung von dem Auto bestimmen. Und so denke ich, ist es auch oft bei uns im Leben, dass wir herausgefordert sind, vom Herrn auch hinzugehen. Und während wir hingehen, lenkt er uns auch. Als jungbekehrter Christ war ich damals recht froh, dass ich dass die Gemeinde, ist, in der ich zum Glauben kam, ausgehalten hat, dass ich verschiedene Dienste ausprobieren durfte. Manche habe ich dann schnell wieder aufgehört, zum Beispiel den Chor. Andere habe ich beibehalten und habe dann so gemerkt, auch in welche Richtung es irgendwie gehen soll. Und als Paulus hier für Jesus unterwegs ist, Da hat er dann auch diesen Traum mit dem Mann aus Mazedonien, der ihn um Hilfe bittet. Und darum geht es im dritten Punkt. Kleine Anfänge sind Gottes Möglichkeiten. Während die Missionare hier durch die Länder ziehen, hat Gott sie zweimal daran gehindert, in vielversprechende Missionsgebiete vorzudringen. Und jetzt hat Paulus in Kapitel 16, Vers 9 den Traum von diesem mazedonischen Mann, der um Hilfe bittet. Also schließen sie daraus, wir sollen nach Mazedonien reisen. Und tatsächlich, sie finden ein Schiff, das dorthin fährt und sie reisen dorthin. Und sie kommen dann irgendwann in Philippi an und Philippi liegt auf europäischem Boden. Da sehen wir, Europa braucht das Evangelium. Das war damals so, als dieser mazedonische Mann im Traum um Hilfe gerufen hat. Und es ist auch heute noch so. Europa braucht das Evangelium. Es gibt Gemeinden aus Afrika oder Südamerika, die Missionare hierher schicken, weil sie sagen, dieses Europa braucht das Evangelium. Und wer sich ein bisschen mit der Kirchengeschichte schon mal beschäftigt hat, der weiß, dass Europa zwischendrin eine richtige christliche Festung war. Dass über die Jahrhunderte hinweg aus Europa entschiedene Christen losgezogen sind, um der Welt die frohe Botschaft zu bringen. In Europa kam es zu großen Erweckungen, in Europa kam es zur Reformation, in Europa wurden die christlichen Werte hochgehalten und haben die Gesellschaft verändert. Unsere Gesellschaft ist christlich geprägt. Ganz viele von unseren Werten kommen direkt aus der Bibel, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen. In Europa wurden missionarische und diakonische Werke gegründet, die die Liebe Jesu in Wort und Tat zu den Menschen bringen wollten. Aber leider wurden und werden immer mehr in Europa die christlichen Werte auch mit Füßen getreten. Man wendet sich immer mehr davon ab und wirft dieses ganze christliche Erbe mit vollen Händen zum Fenster raus. Braucht man nicht mehr, veraltet. Und deswegen spricht man teilweise auch vom nachchristlichen Europa. Und von daher ist der Ruf von diesem mazedonischen Mann, komm herüber und hilf uns, heute immer noch aktuell oder wieder aktuell. Genauso wie er damals aktuell war, als Paulus diesen Traum hatte vor ungefähr 2000 Jahren. Europa braucht das Evangelium. Und wenn du entschiedener Christ bist, dann braucht Europa dich. Du bist es, der das Evangelium hier verkünden soll. Im Klassenzimmer, im Hörsaal, in der Werkstatt, im Büro, in der Nachbarschaft, in der Familie. Dort, wo Gott dich hingestellt hat, möchte er dich als Missionar gebrauchen. Und wir müssen nicht mal ein Schiff steigen, um nach Europa zu kommen, weil wir schon mittendrin sitzen. Wir kennen sogar schon die Sprache und wir kennen die Kultur. Wir können direkt loslegen mit missionarischer Arbeit. Also lasst uns diese Chance doch auch nutzen. Und in dieser großen und wichtigen Stadt Philippi, da finden Paulus und seine Begleiter keine jüdische Synagoge. Offensichtlich gab es nur sehr wenige Juden in dieser Stadt. Aber sie finden eine kleine Gebetsgruppe von Frauen, die sich am Sabbat irgendwie circa 2 Kilometer außerhalb der Stadt an dem Fluss trifft. Kann man gut vorstellen, dass Paulus enttäuscht war, als er es gesehen hat. Er wusste doch, dass es in anderen Städten große, blühende Synagogen gab und jetzt ist er hier in Philippi und da treffen sich eine Handvoll Frauen am Fluss zum Beten und das war's. Da kommt er auf göttliche Weisung hin nach Europa und findet diese Handvoll Frauen. Und eine von diesen Frauen ist die Lydia. Eine Purpurhändlerin. Und Purpur war damals eine absolute Luxusware. Also wenn die Sache heute geschehen würde, dann wäre die Lydia wahrscheinlich eine Besitzerin von einer Louis Vuitton Boutique. Und die ist da mitten unter diesen anderen Frauen. Ich stelle mir das so vor, wie viele alte Frauen da sind und dann die eine top gestylte Purpurhändlerin, die dazwischen sitzt. Und gerade dieser einen tut der Herr das Herz auf. Diese Lydia, die war irgendwann vom Heidentum zum Judentum übergetreten, vielleicht weil sie gesehen hat, dieser ganze Luxus, den ich vertreibe, Das macht die Menschen nicht glücklich, macht auch mich nicht glücklich. Der Reichtum, den ich habe, der macht mich nicht glücklich. Und genau dieser Frau, die wohl immer noch irgendwie auf der Suche ist, tut der Herr das Herz fürs Evangelium auf. Sie versteht es und lässt sich taufen. Ein kleiner Anfang. Ein paar jüdische Frauen an einem Fluss außerhalb von Philippi und davon eine, die sich bekehrt. Aber durch diese Frau entsteht die christliche Gemeinde dort in Philippi. Ein ganz kleiner Anfang, den Gott aber benutzt, um seine Gemeinde zu bauen, dort in Philippi und ausgehend von dort auch weiter in Europa. Und ich möchte daraus lernen, dass ich Gott viel mehr zutraue. Dass er aus kleinen Anfängen was Großes machen kann. Und dass das, was mir vielleicht am Anfang unbedeutend erscheint, Gott benutzen kann, um wirklich Großes zu tun. Und deshalb meine Bitte an uns alle, lasst uns bereit sein, dass Gott unsere Pläne über den Haufen werfen darf. Lasst uns bereit sein, uns von ihm herausfordern zu lassen und lasst uns auch bereit sein, die kleinen Dinge treu zu tun. Amen.